Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen, Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josefs segnete, und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er, über den Griff seines Wanderstabs gebeugt, anbetete. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinem sterblichen Überresten geschehen sollte. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt.
Wer richtig glaubt, vertraut Gott in allem, was er uns sagt. Beim Glaube, das habe ich letztes Mal erklärt, geht es nicht zuerst um die Inhalte, um das, was wir für wahr halten. Das ist das, was wir intuitiv oft schnell verbinden, Glaube und dann denken wir an Inhalte. Aber es geht nicht um Inhalte. Wir müssen anders reagieren, wenn wir das Wort Glaube hören. Dann geht es nicht um das, was wir für wahr halten, sondern es geht zuerst einmal darum, wem ich mein Vertrauen schenke. Auf wen ich höre. Von wem ich mir etwas sagen lasse. Das ist das, der Kern unseres Glaubens. Sind nicht Inhalte, sondern ist eine Beziehung. Wem vertraue ich, auf wen höre ich? Glaube, wie ihn die Bibel versteht, hat nichts mit Blindheit zu tun. Wir glauben nicht blind. Das ist ein fertiger Blödsinn, das Wort blinder Glaube. Da kommen wir schon, da stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich das höre in Verbindung mit dem christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist kein blinder Glaube, im Gegenteil. Paulus sagte das einmal so: Trotz der Schande, die damit verbunden ist, dass er Gott vertraut, verliere ich nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Also selbst wenn die ganze Welt gegen mich ist, ich verliere den Mut nicht. Warum? Weil ich den, dem ich vertraue, ganz genau kenne. Das ist Glaube. Das ist übrigens ein Vers, den sollte man sich merken. Einer meiner allerlieblingsverse. Weil er genau sagt, um was es geht in unserem Glauben, dass wir ihm vertrauen. Paulus vertraute nicht blind. Er weiß genau, wem er sein Vertrauen geschenkt hat. Er vertraut. Er weiß, wem er das Vertrauen geschenkt hat. Und nun geschieht Folgendes. Aus diesem Vertrauen kommen die Inhalte. Also ich kann es ganz vereinfacht sagen. Menschen, die an die Theorien der Wissenschaft glauben bezüglich der Schöpfung, wie sie entstanden ist, die halten für wahr, dass wir vom Affen abstammen. Weil sie dieser Forschung ihr Vertrauen schenken. Ich glaube und ich vertraue Jesus, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er sagt mir, dass er die Welt erschaffen hat. Und weil ich ihm vertraue, bin ich überzeugt, dass wir nicht vom Affen abstammen, sondern dass wir so geschaffen wurden als Ebenbilder Gottes. Das ist aber nicht, das ist nicht das Glaubensgut. Ich habe auch einmal anders gedacht. Ich hatte auch einmal andere Inhalte. Dieser Inhalt, warum ich das glaube, warum das zu meinem Glaubensinhalt geworden ist, entsteht durch das Vertrauen, das ich in Gott habe. Also, wem wir vertrauen, sag mir, wem du vertraust, könnte man auch sagen, ich sage dir, was du glaubst. Sag mir, wem du vertraust und ich sage dir, was für Überzeugungen du hast in deinem Leben. Ich sage dir, wie du lebst. So ist das. Nun im Kapitel 11 im Hebräerbrief werden uns verschiedene Menschen vorgestellt, die Gott ihr Vertrauen geschenkt haben. Und es wird beschrieben, welche Auswirkungen das in ihrem Leben hatte. Und heute werden wir verstehen versuchen, weshalb sie das getan haben, weshalb sie diesem Gott vertrauten. Als erster Punkt sehen wir im Diesseits Vertrauen. Ich habe lange gehabt, bis ich diese Gliederung hatte und ich bin schlussendlich unglaublich glücklich, weil wenn ihr heute nichts versteht, wenn ihr einschlaft bei der Predigt, dann könnt ihr nur die zwei Überschriften lesen. Genau das war's. Diesseits Vertrauen. Menschen, die Gott vertrauen, verhalten sich in gewisser Weise eigenartig. So eigenartig, dass sich die Frage immer wiederholt in diesem Kapitel, wie kam es? Wie kam es? Das heißt doch so viel, wie ist es möglich, dass Menschen solche Entscheidungen treffen? Wie kann das sein, dass Menschen so handeln? Wie können normale Menschen auf solche Ideen kommen? Sonst müsste man dann nicht fragen, wie kam es? Dann würde man das einfach erzählen. Aber wenn man noch fragt, wie kam es, wie kann das sein, dass Menschen so handeln, dann ist nur schon in das hineingedacht, die handeln irgendwie komisch. Nicht normal. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum macht er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Und damals ist man nicht ins Flugzeug gesessen, ist eine Stunde geflogen, hat das angeguckt und gesagt, pass mir nicht, gehe ich wieder zurück. Sondern er hat den ganzen Konvoi. Abraham war ein reicher Mann. Der hatte Tiere, der hatte Personal. Macht das ein normaler Mensch? Verlässt er seine Heimat und zieht an einen Ort, der ihm völlig unbekannt ist, um für immer dort zu bleiben? Das war ja klar. Er soll dort leben. Also der Autor dieses Briefes, der denkt, nein, so ganz normal ist das eigentlich nicht. Wie kam es, dass Abraham ein Kind zeugte? Warum schlief er mit Sarah in der Absicht, ein Kind zu zeugen, wenn er genau wusste, dass sie nicht zeugungsfähig sind? Stellt euch das mal vor. Abraham geht zu Sarah, sagt Sarah, komm, wir müssen jetzt miteinander schlafen, weil wir bekommen noch ein Kind. Sarah sagt, Abraham, du bist 99, hast du vielleicht vergessen, und ich bin 89, glaube ich. Mir geht es nicht mehr nach der Frauenweise und, glaube ich, bei dir läuft auch nicht mehr viel. Das kannst du vergessen. Warum hat er es gemacht? Warum hat er dieses unglaubliche Ding durchgezogen? Beide zeugungsunfähig und er schläft in der Absicht, ein Kind zu zeugen mit seiner Frau. Macht das ein normaler Mensch? Wie kam es, dass Abraham Isaak opfern wollte, obwohl dieser Sohn die Garantie für die Erfüllung aller Versprechen ist, die Gott ihm gemacht hat? Wieso? Wie kam es, dass Abraham seinen Sohn an ihn opferte und wusste, auf diesem Sohn hat Gott alle Versprechen gegeben. Wenn ich den jetzt opfere, dann sind alle Versprechen weg. Wie kam es, dass er sowas tut? Ist das normal? Nein. Ist doch nicht normal. Macht das ein normaler Mensch? Aber nicht nur Abraham macht solche schwer verständliche Dinge. In unserem Abschnitt werden Isaak, Jakob, Josef, die Eltern von Mose und Mose selbst genannt. Auch sie taten Dinge, die man normalerweise von einem Menschen nicht erwarten würde. Aber bleiben wir bei Abraham. Ich kann nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Bleiben wir bei Abraham. Er gilt ja als der Maßstab des Glaubens schlechthin. Er ist der Vater des Glaubens. Nun, Gott versprach Abraham, er werde ihn reich machen. Viel Land wird er besitzen. Eine große Nachkommenschaft sollte er haben, unzählbar, wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Sein Name werde weltweit bekannt sein. Das waren die Versprechen Gottes an Abraham. Doch als Abraham starb, war praktisch nichts von dem eingetroffen, was Gott ihm versprochen hatte. Das einzige Landstück, das er rechtsmäßig in seinem Besitz hatte, als er starb, war sein eigenes Grab. Das war das einzige Landstück, das er besaß. Von Nachkommenschaft, die Sterne am Himmel und Sand am Meer, sprechen wir schon gar nicht. Da war mal der Isaak und dann vielleicht noch, ich weiß gar nicht, ob dann schon Kinder da waren. Ich glaube nicht einmal. Sand am Meer, Nachkommen wie Sand am Meer. Und sein Name war damals auch noch nicht so bekannt wie heute. Wieso hatte Abraham nicht aufgegeben? Wieso bleibt er dort, wo ihn Gott hingeschickt hat und ist nicht umgekehrt und gesagt, komm, vergessen wir das Ganze. Wie kam es, dass Abraham so lebte? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham, Isaak, Jakob und wie sie alle heißen, sie vertrauten Gott auch dann, wenn das, was er ihnen versprochen hat, nicht, und man muss sagen, noch nicht eingetroffen ist. Sie vertrauten Gott, bis sie starben. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Obwohl das nicht eingetroffen war. Das ist wirklich nicht mehr ganz normal. Selbst auf dem Sterbebett liegend waren sie überzeugt, dass Gott seine Versprechen einlösen wird. Ein Beispiel dafür ist Josef. Wie kam es, dass Josef vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Josef lebte die meiste Zeit seines Lebens in Ägypten. Wie kam es nur, dass er auf die Idee kommt, davon zu sprechen, dass Israel einmal aus Ägypten ausziehen wird und es verlassen wird? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, dass was dann mit seinem sterblichen Überresten geschehen sollte. Josef war dermaßen sicher, Israel wird in ungefähr 400 Jahren nach seinem Tod aus Ägypten ausziehen. Und dann hat er gesagt, dann will ich, dass ihr meinen Leichnam mitnehmt und in das Land bringt, das euch Gott versprochen hat, das Gott uns versprochen hat. Damit hat er seinem Glauben Ausdruck gegeben, dass Gott das halten wird, was er verspricht. Aber wer kann mir dann sagen, warum wusste dann Josef, dass Israel aus Ägypten ausziehen wird? Warum wusste er das? Ja, der Heilige Geist hat es gesagt, Gott hat es gesagt. Ja, ein bisschen genauer bitte. Warum weiß er das? Wie? Nein. Er muss es ja zuerst wissen, dass er ihm vertrauen kann. Warum weiß er das?
Weil das versprochen war.
Weil Gott das Abraham versprochen hat. 1. Mose Kapitel 15 gehört zu den elementaren Kapiteln, die wir kennen müssen. Übrigens in der Gruppe, in der ersten Gruppe der Bünde werden wir das anschauen. Da sagt Gott nämlich Folgendes. Du sollst jetzt erfahren, sagt er zu Abraham, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren. Das wusste Josef. Er wusste, was Gott dem Abraham versprochen hatte. Und er hat sich auf das verlassen, deshalb wusste er ganz genau, in der Ferne, nicht in 20 Jahren, nicht in 30 Jahren, in 400 Jahren wird mein Volk ausziehen und dieses Land verlassen, in dem ich eigentlich selber groß geworden bin. Reich und mächtig. Und dann will ich mit denen mitgehen. Er hat Gott vertraut in dem, was er gesagt hat. Selbst wenn er es nicht gesehen hat. Josef vertraute dem, was Gott vorausgesagt hat, obwohl er wusste, dass er das in seinem Leben nicht mehr erleben wird. Aber Gott hat es gesagt und Josef wusste deshalb, dass in der wir leben werden. Amen.